Es ist die Arthrose in beiden Knien. Ich habe letztes Jahr mein letztes Spiel gemacht. Ich wusste nicht, dass es mein letztes werden würde. Und bin nach Hause gekommen mit einem dicken Knie und habe dann zu meiner Frau gesagt, ich höre auf. Und dann hat sie gesagt, aha, er merkt es selber.
Tja, Guido Kanz musste seine Karriere als Hobbyfußballer beenden. Jetzt spielt er Golf. Klingt erstmal spießig, aber weil sein 16-jähriger Sohn mitspielt, ist das wertvolle Familienzeit. Und die Familie ist dem ehemaligen Verstehen-Sie-Spaß-Moderator so wichtig. Auch wenn er im, Zitat, Bermuda-Dreieck der Hormone zwischen Midlife-Crisis, Wechseljahren und Pubertät ganz schön zu tun hat. Guido Kanz spricht im Promi-Talk über sein Bauchgefühl, das ist ihm wichtig, und über Gottvertrauen, das hat er. Der gläubige Christ, der so gern Witze macht und doch auch eine erfreulich nachdenkliche Seite hat. Guido Kanz, ein toller Gast. Ich wünsche viel Spaß.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Guido Kanz ist mein Gast. Guido, herzlich willkommen. Grüß dich.
Hi.
Wir treffen uns in Stuttgart.
Ja.
Für dich und deine Familie kein ganz unwichtiger Ort.
Naja, das ist, also wenn jetzt die Familie wüsste, dass ich jetzt bei dir sitze, ja, ohne Bescheid zu sagen, gäbe es wahrscheinlich Ärger.
Ja.
Mein Vater ist hier geboren, die ganze Familie, väterlicherseits, wohnen alle jetzt hier so rund um Stuttgart.
Mhm.
Und da ich ja Mitglied des VfB auch bin, also das ist schon familiär so, ja, so ein bisschen die Wurzeln.
Ja. Bis vor kurzem hatte dein Cousin hier eine Metzgerei, glaube ich, in Degerloch oben.
Ja.
Da hast du immer deine Maultaschen bezogen. Die hast du immer schicken lassen, die Care-Pakete.
Ja.
Und jetzt? Und jetzt?
Genau, jetzt ist, haben wir ein Riesenproblem. Vor kurzem war mein Vetter nochmal in Köln und hat aber netterweise Kartoffelsalat mitgebracht.
Boom, ja.
Und Maultaschen von der Konkurrenz, die natürlich nicht annähernd so gut waren wie die Kanz-Maultaschen, aber das war so eine kleine Genugtuung.
Konkurrenz oder Nachfolger? Ich glaube, es gibt ja eine
Nachfolger-Metzgerei. Aber die war wirklich von einem anderen, anderen Geschäft.
Okay, ja, da wollen wir auch keine Namen nennen.
Gottes
natürlich.
Willen. Ah,
ja, nee, ist klar. Aber also dein Vater ist von hier aus dann nach Köln. Der hat sich, glaube ich, dieser Metzger-Dynastie entzogen. Ja. War dein Opa nicht sogar Innungsmeister?
Landesinnungsmeister. Ja, ja, sogar dann Ehrenlandesinnungsmeister. Mein Onkel war Obermeister in Stuttgart,
ja,
der Metzgerinnung. Und das waren alles Metzger. Mein Vater als Jüngster hat dann gesagt, ich gehe nach Köln,
ja,
mache erst Abitur, studiere dann und ist in Köln geblieben. Also es war so ein bisschen schon so ein bisschen abfällig in der Familie. Kannst du, aha, die, es war immer die Kellner. Und mein Bruder sagte, wir sind keine Kellner, wir sind Kölner.
Die Kellner.
Ah, ja. Ja,
okay, also wurde der dann so ein bisschen so der will was Besseres sein? Der,
das schwarze so? Schaf ein wenig, ja, der Familie, ja.
Okay, und für ihn war es eine gelungene Flucht?
Ja,
kann man,
ich denke ja.
Kann man sagen,
also
ja,
wir sind da alle sozialisiert worden. Mhm. Trotzdem ist so, das Verhältnis zu Vettern und Bäsle, also
ja,
zu Cousinen und Cousins, wir treffen uns auch ab und an und das ist schon sehr herzlich.
Ja, und weil du den VfB angesprochen hast, Hansi Müller,
ja,
war der hing über deinem Bett damals, als gab's
ja,
da Poster?
Er hing eine Zeit lang über meinem Bett,
ja,
bis mein Bruder und ich eine kleine Auseinandersetzung hatten. Und der 4 Jahre ältere Bruder irgendwann sich an Hansi Müller dann,
vergangen hat,
ja,
sozusagen.
Dieses Poster war dann Geschichte. Netterweise hat mein Bruder dann vielleicht 25 Jahre später mir zu Weihnachten mal etwas überreicht, hat gesagt, das ist das Wertvollste, was ich dir besorgen konnte und hatte dann bei eBay ein Hansi Müller Poster besorgt.
Ach,
und das
schön
hängt jetzt bei mir im Büro.
Du kennst Hansi Müller,
ja,
mittlerweile natürlich, VfB-Legende, ein feiner Fuß war das damals, muss man
ja
sagen.
Ja, sehr.
So richtig, Techniker, du eher Abwehr, wenn du spielst, bist du eher
sehr, sehr, also ich bin eher die Försterbrüder.
Ja, eher rustikal.
Und hab mein Leben lang Amateurfußball gespielt, auch gar nicht so schlecht,
ja,
und durfte dann in diversen prominenten Mannschaften dann mit diesen,
ja,
mit Hansi zusammen, mit Guido Buchwald lange zusammen,
ja,
also mit meinen Idolen zusammen kicken.
Ihr habt da Gutes getan, ne? Das war die Lotto-Mannschaft, die,
ja,
glaube ich, für einen guten Lotto Rheinland-Pfalz, ist
richtig,
das richtig?
Ja.
Und jetzt, was verhindert jetzt deine Einsätze? Ist es der Meniskus? Ist es was?
Es ist die Arthrose in beiden Knien.
Oh.
Ich habe letztes Jahr mein letztes Spiel gemacht. Ich wusste nicht, dass es mein letztes werden würde.
Ja.
Habe aber schon im Spiel gedacht, wenn du jetzt so spielen würdest, wie du früher gespielt hast, würdest,
ja,
du dich selber verletzen.
Wow.
Und bin nach Hause gekommen mit einem dicken Knie und habe dann zu meiner Frau gesagt, ich höre auf. Und dann,
ja,
hat sie gesagt, aha, er merkt es selber. wobei Stefan Kunz mir damals gesagt hat, es gibt eine Regel beim Amateur- und beim Seniorenfußball, am nächsten Morgen erst humpeln im Badezimmer. Niemals im Schlafzimmer. Das habe ich eigentlich auch befolgt, aber es geht nicht mehr und es macht keinen,
ja,
Sinn, mit Schmerzmitteln auf der Bühne zu stehen.
Nee. Arthrose, ja, du bist ein Jahr jünger als ich.
Ja.
Arthrose habe ich noch nicht.
Ja, ich habe zu viel auf Fußballplätzen rumgehangen, ja, ja. Marathon gelaufen und so und irgendwie entscheidend.
Aber um da auch den nötigen Ernst ja. reinzubringen, du bist ein totaler Bewegungsmensch, du liebst ja. Sport.
Ja.
Wie powerst du dich jetzt aus?
Ha, das tut schon weh. Also ja. Fußball ist so eine Sache, das hört nicht auf, dummerweise. Fahrradfahren ist natürlich eine Alternative. Ich fahre auch noch Ski, was auch schlecht ist für die Knie, aber das geht auch noch nicht ohne. Und Golf habe ich angefangen. Das ist so dieser klassische sportliche Abstieg, vor dem ich immer Angst hatte. Fußball, Tennis, Golf, Wandern, Rommi, Skippo, tot. So wird es weiter nach abwärts gehen.
Also bei Golf stehst du jetzt.
Ja.
Aber ich glaube gehört zu haben, dass ihr es als Familie spielt. Dass ja. also deine Frau auch spielt und dein Sohn.
Beide. Mein Sohn war der Ausschlaggebende. Der hat in der Schule eine Golf-AG besucht und hat dann seine Platzreife gemacht. Dann haben meine Frau und ich gesagt, naja, wir könnten das ja auch mal probieren. Ja. Und jetzt ist die ganze Familie angefixt und wir gucken jetzt in Urlauben schon, wo kann man denn auch Golf spielen? Mhm. Und das macht Riesenspaß.
Ja. Und dieses Elitäre, was den Golfsport so umwabert oder umwabert hat, kannst du dich dem entziehen oder willst dich dem gar nicht entziehen? Also ist es ein Sport, den man geht einfach hin und macht Sport oder ist zu viel pling, pling?
Nee, das mag ich nicht. Ich glaube auch, dass das nicht mehr so ist. Ich kann das nicht beurteilen. Früher, ob das viel elitärer war. Ja. Es ist schon, dass es Leute gibt, die sich da vielleicht was drauf einbilden. Ja. Wir gehen das relativ locker an. Man muss einen gewissen Dresscode da erfüllen, also ein Hemd mit Kragen und solche Sachen. Aber man kann da genauso viel dummes Zeug reden wie beim anderen Sport auch. Und auch wenn man das nicht glaubt, wenn man dann 18 Loch geht und geht 10 Kilometer, ist das schon auch ganz gut.
Ja, also ist es Sport?
Ach, schwierige Frage. Nein, also vielleicht im jetzigen Lebensabschnitt annähernd, aber eigentlich nicht.
Aber was natürlich toll ist, dein Sohn wird 16, glaube ich, jetzt dann.
Ja.
Und ist es ein Bereich, in dem man, ich habe ja auch Teenager-Kinder und es gibt mittlerweile nur noch ganz wenige so kleine Blasen, wo ich wirklich mit denen mal reden kann. Also wo die mit mir reden. Ich rede mit denen natürlich viel.
Ja, aber es kommt wenig zurück.
Genau, es kommt wenig zurück.
Ich kenne
so,
das.
Ja, morgens gar nichts, abends mal ein bisschen mehr und so. Aber ist der Golfplatz ein Ort, wo dein Sohn auf dich reagiert? Also wo Gespräche dann möglich sind?
Ja, das ist gut. Ich versuche dann auch das Handtelefon so ein bisschen beiseite zu reden auch. Ja. Weil da kann man natürlich auch ein Handy in die Hand nehmen, weil es gibt eine App, die genau sagt, wie war denn der Schlagrhythmus und war der jetzt gut und wie ist der Ballflug? Ich sage, aber das kann man ja auch mal wegstecken. Also das ist schon ein Ort, wo man mal ein bisschen fachsimpeln kann und quatschen kann und das genieße ich sehr.
Ja. Also da kommt dann aber auch mal was nichts mit Golf zu tun hat, sondern da...
Ja, da kann man auch über andere Sachen reden. Ja. Also das ist ein guter Moment, sagen wir mal so.
Ja, schön.
Papa und Sohn.
Ja, wir können nachher noch sprechen, wie das bei euch zu Hause gerade ist. Du bist, wie gesagt, ein Jahr jünger als ich. Wir sind beide Mitte 50.
Das klingt schon hart.
Klingt hart, aber ich spreche es jetzt einfach mal in dieser Schonungslosigkeit auch aus. Wir haben also Themen wie Midlife-Crisis vielleicht. Dann die Wechseljahre spielen eine Rolle.
Ja.
Soll es ja auch bei Männern geben. Bei Frauen gibt es ja auf jeden Fall, das weiß ich mittlerweile. Und die Pubertät.
Ja.
Das ist natürlich eine Mischung, die mich sehr auf Trab hält. Dich wahrscheinlich auch, oder?
Ja, ich nenne das ja immer so dieses Bermuda-Dreieck der Hormone. Also bei uns ist schon was los. Man kann auch sagen, die Nachbarn haben Spaß. Also es ist schon so, dass alle ihre Themen haben mit sich, dementsprechend auch mit den anderen. Und es wird nicht langweilig. Also bei uns sowieso nicht, weil wir ein sehr lautes Haus sind und Musik eine große Rolle spielt und viel gelacht wird, aber natürlich haben alle da zwischendurch mal einen kleinen Pfeil im Kopf und da muss man mitleben. Ja.
Hast du denn sowas wie eine Midlife-Crisis erlebt oder erlebst du sie gerade?
Also ich
noch?
Glaube schon, dass ich mehr über mein Leben nachdenke, auch dass man einfach mal so ein bisschen über sich selber und auch die Endlichkeit nachdenkt. Ich hatte eine Talkshow im WDR Kölner Treff und habe da erzählt, dass ich Arthrose in den Knien habe. Daraufhin habe ich eine Anfrage bekommen der deutschen Rheuma-Liga. Also ich habe selber Landesliga gespielt. Das klingt noch ganz gut. Rheuma-Liga fand ich ein bisschen despektierlich. Und ich soll da als Symbolfigur irgendwas machen für Leute, die noch nicht so alt sind. Und habe jetzt meine erste Anfrage bekommen von einem Urologenkongress.
Ja.
die gesagt haben, wäre doch toll, dass ich jetzt mal aus der Sicht eines Mitfünftigers mal lustig berichte, was man da so an Veränderungen erlebt.
Aber ist doch gar nicht uninteressant, oder?
Null.
Also die Urologen würde ich machen an deiner Stelle. Weil da kannst du darauf hinweisen, wie wichtig die Vorsorge ist. Da würde ich
das
immer,
ich schon
jede Gelegenheit muss man da nutzen.
Ich habe schon vor, als Mit-40er in Berlin zweimal den Felix Boder Award moderiert, da geht es um Darmkrebsvorsorge. Ja. Und habe damals schon auf der Bühne Leuten gesagt, mach das bitte, weil ich gesehen habe, wie wichtig das ist. Und das mache ich natürlich im Freundeskreis auch und sagte den Jungs, geht da mal hin. Das ist ja eine Sache von einer Viertelstunde und so eine Vorsorgeuntersuchung ist jetzt nicht das, was man sich wünscht. Aber wir Männer sind eh so ein bisschen ängstlich im Gegensatz zu Frauen.
Ja, stimmt. Ja. Midlife Crisis habe ich auch deshalb angesprochen. Es gab ein ganz interessantes Jahr, als du 50 geworden bist. Da hast du ein interessantes Buch geschrieben, Bauchgefühl und Gottvertrauen.
Richtig.
So rum oder umgekehrt?
Nee, so
Bauchgefühl
richtig.
Und Gottvertrauen.
Ja.
War auch das Jahr, in dem du Verstehen Sie Spaß abgegeben hast. Also da ist was passiert. Und du hast da, wie du gesagt hast, wahrscheinlich auch ein bisschen über dich nachgedacht.
Ja.
Die Endlichkeit, vielleicht auch so ein bisschen über die Anfänge. Und ich finde diese beiden Begriffe so interessant. Bauchgefühl, Gottvertrauen. Fangen wir mit Bauchgefühl an. Ist das was, auf das du dich immer verlassen konntest oder hast du mit dem manchmal gehadert? Wie seid ihr denn zueinander?
Also mein Bauer und ich, wir mögen uns und ich glaube, dass oftmals kann man ja Entscheidungen nicht so richtig greifen und auch nicht sagen, warum hast du dich so entschieden? Ja. Aber mein Bauch war immer ein sehr guter Berater. Und wenn ich irgendwie gedacht habe, das hakt, dann habe ich es nicht gemacht. Und das war jetzt nicht immer eine Kopfsache, sondern der Bauch hat mir da schon immer klare Signale gegeben und ich würde mich da auch als Bauchmensch bezeichnen.
War denn die Entscheidung, Verstehen Sie Spaß abzugeben, eine rationale, weil es eben einfach Gründe gab in der Kommunikation, in der Art, wie die Sendung lief, oder war es auch Bauchgefühl?
Beides.
12 Jahre, jetzt ist gut, oder wie
ja, es war ja so, dass alle 2 Jahre man sich, oder alle 1,5 Jahre man sich dann wieder zusammengesetzt hat und der Vertrag dann verlängert wurde, ne? Es war immer ein 2-Jahres-Vertrag. Und natürlich, als das losging, da hatte ich ganz viel vor und wollte viel verändern. Das habe ich auch alles, glaube ich, ganz gut hinbekommen.
Ja.
Und dann war es aber so, dass ich schon Veränderungen gemerkt habe. Und auch nicht so richtig Lust hatte zu diskutieren, ob jetzt irgendwas lustig ist oder nicht. Also ich habe das ja, glaube ich, in der Zeit dann bewiesen, dass ich das ein ganz gutes Bauchgefühl habe. Ich glaube, ich weiß, wer vor mir steht, wenn ich auf der Bühne stehe oder wer vor dem Fernseher sitzt. Also man muss, glaube ich, wissen, wer ist der Zuschauer, was wollen die sehen. Und dann habe ich schon gemerkt, das hakelt so ein bisschen. Und dann war für mich auch klar, okay, du wirst 50, wo geht denn die Reise überhaupt noch hin?
Ja, ja.
Wie lange willst du das machen? Machst du das jetzt noch, bis die Leute irgendwann sagen, um Gottes Willen, macht der das immer noch? Und davor hatte ich auch, glaube ich, ein bisschen Angst. Und die aus heutiger Sicht kann ich sagen, es war eine super Entscheidung für mich.
Ja.
2021 die letzte Sendung. Heute sagen Leute immer noch, schade, dass sie das nicht mehr machen.
Ja.
Also besser geht's
ja
nicht.
Das ist die schönere Reaktion.
Finde ich
natürlich
auch. Und ich glaube, es ist schlecht, wenn man sowas dann zu Grabe trägt.
Ja.
Ich kann ja sehr zufrieden sein.
Absolut. Du hast jetzt gerade gesagt, es war für dich die absolut richtige Entscheidung.
Ja.
Das heißt, du vermisst es auch nicht manchmal, gerade diese Verkleidung, es hat so gewirkt, als würde es dir unendlich Spaß machen, in diese anderen Rollen zu schlüpfen. Man hat ja immer auch so schön gesehen, wie du dich verwandelt hast in der Maske, so im Zeitraffer, sensationell. Sowas kann
natürlich
auch fehlen,
weil
oder?
Das dauert 5 Stunden und dann braucht man natürlich Fachpersonal, die sowas können. Ich kann das natürlich zu Hause nicht und ab und zu mal in andere Rollen stöpfen, gerade heute, in den heutigen Zeiten, würde, glaube ich, jeder gerne. Ich würde das auch gerne nochmal machen. Aber trotzdem, ich war sehr viel unterwegs. Mein Sohn ist 2010 auf die Welt gekommen. Der kannte den Papa nur als Onkel davon, Verstehen Sie Spaß. Unser Sohn war immer mit bei den Samstagabendshows. Der hat in der Garderobe gepennt. Und ich habe erst dann geweint bei der letzten Sendung, weiß ich noch ganz genau, als ich ins Publikum geguckt habe und gesehen habe, dass mein Sohn angefangen hat zu weinen. Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, der kennt dich gar nicht anders so. Von daher würde ich natürlich gern sowas nochmal erleben, aber die Sendungen, die Drehs, dazu noch Tournee, dazu noch Karneval. Es war schon an der Grenze. Und ich erinnere mich dran, dass ich in der Zeit auch rund um Corona schon gedacht habe, wow, das ist schon ganz schön viel, was dein Kalender da so hergibt. Und von daher war es, glaube ich, auch da ganz gut.
Also Bauchgefühl war richtig, also hat dich in die richtige Richtung geschubst. Ja. Privat dürfte das Bauchgefühl auch gestimmt haben, hört man zumindest so raus. Ja. Da glänzen deine Augen auch, wenn du über deinen Sohn sprichst. Ne? Ja. Ich kenne das auch, bin da auch sehr nah am Wasser gebaut, wenn es um die Kinder geht und um die Familie. Also Bauchgefühl, check.
Ja, jetzt Gottvertrauen.
Gottvertrauen. Das hat nicht jeder gewusst. Also, dass du natürlich früher Messdiener warst, wie viele, die dann in die Showbranche gegangen sind, die haben da gelernt, wie schön es ist. Doch, ne, man ist Teil der Show.
Richtig.
Ja, genau. Also, das ging da los. Aber dass wirklich Gottvertrauen und der Glaube für dich eine wichtige Rolle spielt, hat man da dann das erste Mal eigentlich so
mitbekommen.
Da hat sich auch nichts dran geändert, oder, in den letzten 5 Jahren?
Nee, also das ist ja so, dass man sich heute fast entschuldigen muss, wenn man gerade also als Unterhaltungskünstler sagt, naja, ich glaube an Gott oder dass da jemand auf uns oder mich aufpasst, sondern ich gehe da auch sogar noch hin. Mhm. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich jeden Sonntag in der Kirche sitze, aber schon regelmäßig dahin gehe. Und ich hatte ein Dreiviertelstundengespräch mit dem Kölner Kardinal, der mich am Flughafen ansprach und sich erstmal vorstellte und ich sagte, Herr Wölki,
kennen Sie ja
und dann gefragt, ob wir nicht mal ein Gespräch führen könnten. Das habe ich dann gemacht und wusste auch nicht genau, warum. Er hat sich dann schon mokiert, dass ich ihn des Öfteren natürlich kritisiert habe, auch im Fernsehen, sogar einmal bei einer sehr großen Veranstaltung vor 10.000 Leuten. Im Rücken war der Kölner Dom und ich habe auf der Bühne ganz schön abgeledert. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, sollte die Form nicht in Ordnung gewesen sein, würde ich mich für die Form entschuldigen, aber nicht für den Inhalt. Also da stehe ich 100% zu. Und gerade von jemandem, ich sage immer, als Clubmitglied sollte man ja auch versuchen, konstruktiv da Kritik üben zu können. Und ich finde, dass gerade in den heutigen Zeiten Kirche schon oder eine Gemeinde den Leuten irgendwas geben kann. Alle suchen ja gerade so. Meinetwegen bin ich in der WhatsApp-Gruppe oder ich bin beim VfB in einem Fanclub, aber wo kriege ich ein bisschen Halt? Mhm. Und das kann Kirche schon sein. Wir haben sehr guten, ganz tollen Pastor. Vielleicht liegt es auch daran, der im Leben steht. Und meine Frau ist Gott sei Dank genauso. Ja. Mein Sohn ist auch noch Ministrant. Das wird jetzt wahrscheinlich weniger werden. Ich habe mit 17 dann auch aufgehört, aber mir gefällt das.
Nochmal diese Situation, du kommst ins Büro, das habt ihr euch im Büro getroffen oder wo? Bist du zu ihm? So.
Ich bin zu ihm, ja.
Kommt man da nicht an wie so ein Schüler, der denkt, jetzt wird der Direktor aber mal, also mit welcher Haltung bist du da rein? Dir war klar, dass er sich wahrscheinlich eher beklagt, als jetzt irgendwie sich als Fan
outet.
Outen.
Ich glaube, dass er schon Fan ist. Also der Redeanteil war 80-20, 80% Kardinal. Und er hat sich sehr viel gerechtfertigt in diesem Gespräch.
Ja.
Hat mir auch Sachen erzählt, wo ich ihm versprochen habe, dass ich die nicht weitererzähle. Ja. Das war alles soweit ganz gut. Wie soll ich sagen? Natürlich war es ein komisches Gefühl, was passiert da jetzt? Und es war wie in einem Drehbuch, dass die Sekretärin oder Mitarbeiterin gesagt hat, wollen Sie ein Glas Wasser? Ja, dann gingen wir in sein Büro und nach einer Stunde klopfte es. Das war so dieses Stundenklopfen. Und sie kam rein und sagt, ist denn alles okay? Und dann sagte er, haben Sie denn noch Zeit, Herr Kanz? Ich sagte, ja. Und dann haben wir nochmal 45 Minuten gesprochen. Ja. Ich glaube, hätte er gesagt, oh, ich muss los, dann wäre das zu Ende gewesen. Und ich fand es total interessant, wann hat man die Möglichkeit, mal mit einem Kardinal unter 4 Augen zu reden?
Ich fände es unheimlich spannend.
Klar. Ja.
Aber ich glaube, ich wäre da versetzt, also ich glaube, da fällt man so ein bisschen zurück in so eine Kinderrolle oder
das
so.
Das kann
man
ja denkt, sein,
so, hui,
ja.
Der große Kardinal und man hat den irgendwie mit einem... Wusstest du noch, was du alles so in letzter Zeit an Scherzen gemacht hast über die katholische Kirche? Oder ist da auch mal was rausgerutscht, was vielleicht...
Nee, ach dann Gott, also nochmal, so schlimm bin ich ja auch nicht. Also ich trete Leuten ja auf den Fuß, aber jetzt mehr auch nicht. Und ich glaube, da ging es eher so drum, dass das natürlich sehr öffentlichkeitswirksam war. Das war damals das Jubiläumskonzert von den Blackfoes, einer bekannten Kölner Gruppe. Und das war auf dem Roncalli-Platz, also auf dem Domvorplatz. Eine Live-Sendung, die ich moderiert habe, vor 10.000 Leuten.
Ja.
Und dann haben die Leute auch noch richtig gelacht.
Ja.
Und das hat ihm wahrscheinlich ein bisschen wehgetan.
Ja, ja. Aber toll, die Reaktion eigentlich dann den Humoristen einzuladen
100%.
Und sich ihm zu stellen.
Und er hat mir das öfteren jetzt schon geschrieben, zu Weihnachten auch.
Nicht schlecht. Vielleicht bringt es ja irgendwann ja, mal was. Ne?
Man,
ja.
weiß, man weiß es nicht, man ja. weiß nicht.
Was du noch in deinem Buch, in deiner Autobiografie geschrieben hast, das war auch bewegend, dass es dir Mitte der 90er mal sehr, sehr schlecht ging.
Ja.
War Blinddarmentzündung und dann... Ja, ging war, irgendwas schief, war das Sepsis oder was
ja,
war
das? Ja, das ist so? Das, eine Sache, die mich schon mitgenommen hat. Es war 1996, ich war 25, habe in der Zeit sehr viel Fußball gespielt, hatte einen Trainer, der damals Bundesliga-Profi war in Leverkusen. Also es war sehr professionell, fünfmal die Woche oder sechsmal die Woche in der Vorbereitung. Und ich war echt, also so fit war ich, glaube ich, fast nie in meinem Leben. Und ich hatte aber Schmerzen in der Leiste über Wochen, habe natürlich trotzdem gespielt. Und habe irgendwann zum Trainer gesagt, Pokalspiel in der Woche geht nicht, ich habe Schmerzen. Und er sagte, ja, das ist bestimmt eine Leistenzerrung, mach mal langsam. Und habe nachts Fieber bekommen, bin zum Doc morgens, der sagt, Druckschmerz, Leukozyten hoch, also weiße Blutkörperchen, Entzündung, Blinddarm, Abmarsch ins Krankenhaus. Bin dahin, die haben genau dieselbe Feststellung, du wirst heute operiert. Gut, ich habe noch mit einem Kumpel telefoniert, sage ich, bin auf dem Zimmer, kommst du dich besuchen heute Mittag? Ja, ja, klar. So, dann wurde ich wach im Aufwachraum. Wohl, war blau, also Herzinsuffizienz und war dann für, glaube ich, 3,5 Tage auf der Intensivstation und war insgesamt 3,5 Wochen im Krankenhaus, weil mein Herz und auch die Lunge nicht so richtig wollten. Ich hatte weit über 40 Fieber und da muss wohl einiges zusammengekommen sein. Schlussendlich war es eine Arthritis im Schambein, die ganz viele Fußballer haben.
Ja.
Da ich aber lange Zeit vorher ein Magen-Darm-Virus mitgebracht hatte aus der Karibik und der Körper sehr geschwächt war und ich sehr viel Sport gemacht habe, war wohl die Narkose zu viel. Also der Blinddarm ist raus, der gar nicht entzündet war. Und ich habe dann ein Dreivierteljahr kein Fußball mehr spielen können, bin wirklich am Rollator gelaufen. Es war also von 100 auf 0, habe dann noch... Ich habe 10 Kilo damals abgenommen, noch 62 Kilo gewogen und das war schon heavy, weil ich war echt fit und habe dann wieder versucht zu laufen.
Ja. Also und wenn ich dich richtig verstanden habe, waren das schon auch so Momente, in denen du ins Grübeln gekommen bist oder war so ein bisschen so eine, wie so eine Weggabelung. Du hast dich, glaube ich, dann zum Beispiel, du hast für dich dann auch entschieden, du möchtest das mit dem Humorhandwerk, Humormundwerk, möchtest du beruflich machen, so also eine Weichenstellung?
Ja, da glaube ich ganz fest dran. Und da glaube ich auch, dass jemand, ob das jetzt so heftig sein muss, aber das war schon so ein klarer Wink mit dem Zaunpfahl. Konzentrier dich mal. Für mich war eigentlich schon klar, nachdem ich dieses Humorhandwerk kennengelernt hatte, dass ich das machen möchte.
Ja.
Aber da gibt's ja keinen Lehrberuf. Also ich hatte damals BWL studiert, abgebrochen nach 6 Semestern, hab dann gedacht, du brauchst aber einen Abschluss oder willst einen Abschluss. Hab dann 2 Jahre eine Medienschule besucht, weil das schnell ging. Und ein Freund von mir, der heute Kameramann ist, gesagt, mach das mal, das geht schnell, 2 Jahre. So. Und die war fertig, 1996. Und dann stellte sich die Frage, was macht man denn jetzt?
Ja.
Also gehst jetzt zum Fernsehen, mit diesem Zeugnis hättest du kaufmännisch irgendwas machen können, wollte ich ja gar nicht.
Also hinter den Kulissen.
Richtig, hinter den Kulissen. Ja. Ich stand ja die ganze Zeit auf der Bühne, habe mich auch dadurch finanziert und dann war für mich klar, so jetzt musst du das auf jeden Fall hauptberuflich machen. Und das war eine sehr gute Entscheidung.
Aber auch eine mutige Entscheidung, oder?
Ach, das.
Ich kenne deine Netzwerke nicht. Ich weiß nicht, wie gut du da schon aufgestellt warst.
Das heißt, da war ich schon ganz gut aufgestellt, aber natürlich nicht so wie heute, vor 30 Jahren. Vielleicht mutig, aber wenn ich jetzt, wann dann? Ne, war so die Sache.
Immerhin der halbe Schwabe in dir wird schon gesagt haben, so.
Ja.
Es muss halt auch ein bisschen was auf dem Konto sein.
Ich habe auf der Bühne immer gesagt, meine Oma hat gesagt, Hanoi, kannst du davon leben? Und nach 10 Jahren hat sie gesagt, Hanoi, kannst du mir was leihen? Also klar, also das war schon immer so die zweite Seite. Kaufmännisch gucken, funktioniert das alles? Was ist auf dem Konto drauf?
Ja. Ist ja wirklich wichtig.
Klar.
Ist ein ernstes Thema, wenn man jetzt immer wieder von Künstlerinnen und Künstlern hört, auch gerade aus der Comedy.
Gabi Köster habe ich gelesen.
Gabi Köster, kein Geld, keine Rente. Dann ganz, ganz... arm, wirklich.
Schlimm.
Und da frage ich mich dann immer, sind die Gagen so schlecht oder ist es dann doch so ein bisschen die fehlende Weitsicht? Ein Brutto-Netto-Problem hatten wir ja öfter schon
das
mal in Deutschland.
Das hat der Finanzminister auch schon mal. Ja. Ich glaube, dass das schon so ist, dass viele Kollegen und Kolleginnen vielleicht da nicht so drauf geachtet haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Gabi Köster ist.
Nee,
die wird viel Geld verdient haben in den 90ern und Anfang der 2000er. Da wurden super Gagen bezahlt. Ob das dann reicht für 40, 30 Jahre, kann ich nicht beurteilen. Ich habe immer versucht, natürlich in Urlaube zu fahren und sich was zu leisten, aber natürlich immer geguckt, guck mal, das, und das ist die schwäbische Seite, hundertprozentig. Mhm. Du musst was zur Seite legen. Ja. So, und das gibt einem natürlich eine gewisse Gelassenheit und Ruhe, ja. die ich habe, Gott sei Dank.
Ja. Sprich, du könntest aufhören zu arbeiten.
Ich könnte, glaube ich, aufhören zu arbeiten, ja. Mach das aber jetzt seit 35 Jahren und immer noch so gerne, dass ich das auf keinen Fall möchte.
Ja, ja, klar. Also interessant, dass dieser gesundheitliche Einschlag damals, Mitte 20 hast du 25. gesagt, dass der dich so ein bisschen dann auch angetrieben hat, eigentlich dann das zu machen. Gehen wir noch mal ein Stückchen zurück, ist nämlich schon interessant, weil wir vorher gesagt haben, das ist Humorhandwerk, man muss es ja wirklich lernen. Ja. Du warst so ein bisschen der Shootingstar im Kölner Karneval, dich hatte da einer entdeckt. Glaube ich, auch eine Größe des Kölner Karnevals. Genau. Kennen den Namen natürlich alle nicht. Radatz, aber sagt mir natürlich nichts. Peter Radatz ist auch wurscht. So, ne, kenne ich alle nicht. Nee. Aber der hat dich entdeckt. Er hat gesagt, bist gut, stell dich denen mal vor. Mach mal wie so ein Casting, glaube ich. Da saßen auch schon 1400, weiß nicht, wie heißt das, Narren? Nein.
Leute.
Zuschauer. Das sind Leute, genau. Ja. Und die fanden dich gut. Und dann ging das so los. Und dann habe ich aber auch gelesen, es gab auch mal dann so ein Jahr, da ist es so abgerissen. Also so, dass man eben doch sagen musste, man muss es eben doch lernen. Man kommt nicht einfach so und sagt, hey,
ja, here aber I das, am. Das ist im Nachhinein total logisch. Ne? Ja. Also bei mir war das so, dass ich das natürlich Messdiener, Klassenclown, also so diese Rolle habe ich immer gehabt. Der Kleinste, der Jüngste in der Schule, der Rothaarigste in der Schule, große Klappe und so. Ja. Man muss da ja irgendwas kompensieren. Da gehe ich mal von aus, dass ich das gemacht habe. Und dann habe ich über so die Zeit, so mit 15, 16, angefangen, Leute nachzumachen. Und dann hat sich so ein Programm da zusammen gebastelt mit Witzen und ich habe Boris Becker nachgemacht und Helmut Kohl und Willy Brandt und so. Ja. Und mit diesem Programm bin ich bei Hochzeiten aufgetreten und Geburtstage. Und da hat mich jemand gesehen, hat gesagt, oh, das ist ein lustiger Vogel. Mhm. Wie alt bist du? 18. Ja, toll. Und dieses Programm stand und das konnte ich ja auch und dann bin ich damit in Köln, super, das war auf der Titelseite und der neue Shootingstar. Echt? Ja. Und dann war ich direkt, da habe ich direkt ganz viele Auftritte bekommen und war, denk, boah, das ist ja super, das ist ja einfach, das funktioniert ja. Nur das nachzulegen, das nächste Programm, die nächste halbe Stunde, ich wusste gar nicht, wie das geht, innerhalb eines Jahres. Wie schreibt man denn da? Muss man sich Ideen aufschreiben? Ja. Und das habe ich dann gelernt, weil im Jahr zwei hatte ich vielleicht zwar ein paar neue Sachen, aber im Endeffekt war das Grundgerüst gleich. Ja. Und da haben die Leute gesagt, naja, gut, das kennen wir ja jetzt, ne? Und dann bin ich natürlich, okay, hab viel gefragt, wie geht das? Und dann war das die klassische Ochsentour, viel in Festzelten und. Und dann hast du gelernt, so setzt man Pointen, so macht man Pausen. Und dann habe ich das peu à peu so aufgebaut.
Ich finde das wahnsinnig interessant, weil beide Zustände sind ja so lehrreich, also dieses hochgeschossen werden und eben so, läuft, super. Ich kann's.
Hä? Genau.
Machen wir weiter. Ich kann's. Ja. Genau. Ja. Und dann sitzt du da und merkst, wird eng und ich weiß gar nicht so richtig, wie es geht. Hat dich da dann einer an die Hand genommen und hat gesagt, schau mal hier, du musst, keine Ahnung, oder guck mal hierhin, guck mal dahin. Oder ist man da dann plötzlich auch sehr einsam, weil die Konkurrenz...
Naja, ja gut, also klein, ich war ja nun gerade mal dann irgendwie Anfang 20 oder mit 20 ging das los. Ja? Und da haben irgendwelche Kollegen im Kölner Karneval und da geht's um richtig viel Geld. Die waren alle 40 und aufwärts. Mhm. Und das fanden die gar nicht so toll, dass da so ein junger Student da jetzt um die Ecke kommt und da auf einmal, warum ist denn der gut?
Ja.
Oder einer sagte zu mir, eins ist auch klar, in dem Alter nehmen die dich gar nicht ernst, die Leute und so. Kannst du eh lassen. Also es war schon gar nicht so mit offenen Armen. Natürlich habe ich viel gelernt. Ich habe damals als Conferencier, übrigens ein sehr schöner Begriff, der auch beim SWR in meinen Abrechnungen immer stand. Conference stand da immer. Schön. Und mich hatte damals eine Dame aus der Abteilung Holy, wie man ja hier im Sender sagt, Honorare und Lizenzen. Oder wie wir es immer sagten, die Holy. Damals dann mal gefragt, warum er denn für eine Konferenz so viel Geld bekäme. Und dann hat meine Mitarbeiterin gesagt, nee, das war die Moderation von der Sendung. Aha. Also Conferencier war ich damals, habe viel so an Nachmittagen Gewerkschaft der Polizei und so als Moderator fungiert. Und da waren viele alte Kollegen. Ja. Und die habe ich gefragt und geguckt, wie macht man denn das? Gib mir mal einen Tipp. Und das war sehr, sehr lehrreich.
Mhm. Also Tipps hat man dann schon bekommen. Also so bissig war die Szene dann nicht, dass man... dass man da quasi sich eine blutige Nase holt, wenn man fragt, kann ich mal über die Schulter gucken oder kannst du mir mal einen Tipp geben?
Nee, das da gab's schon und dann gab dann auch irgendwelche Unterstützung. Ich habe dann meinen ersten RTL-Vertrag bekommen, so Ende der 90er, ja. Und da gab's dann einen Coach, auch fürs Moderieren, der gesagt hat, okay, mach das mal so, und das gab's natürlich dann schon, und jetzt arbeite ich seit Anfang der 2000er mit einem Kumpel zusammen. Ja. Paulus Fennebusch, ein toller Autor. Wir sind befreundet und basteln zusammen. Mhm. Und das ist natürlich super, wenn man so einen Anspielpartner
ja
hat.
Jetzt sind es 35 Jahre, oder? Oder
ja,
mehr?
35 Jahre, Wahnsinn, Wahnsinn, ne?
Ja, unglaublich. Und ohne Otto ja wäre das alles nicht gekommen. Der war ja noch wichtiger als Hansi Müller.
Ja, 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 100%.
War bei dir aber schon auch so. Otto war für mich damals auch.
Wir wären beide nicht hier wahrscheinlich.
Ja gut, bei mir war es jetzt, glaube ich, ich habe nicht deinen Witz, deshalb. Aber Otto war natürlich, wir konnten es auswendig. Wir haben es uns in der Schule, in wechselnden Rollen, konnte man einfach seinen Otto.
Ja.
Und er war für dich, glaube ich, tatsächlich, war dein Idol, kann man das so sagen?
Ja, das war eine Währung auf dem Schulhof. Ja. Also man konnte damit natürlich punkten, wenn man Otto nachmachen konnte. Und das war so, dass ich als Kind natürlich die Otto-Platten erzählt habe, auch bei meinen dann doch konservativen schwäbischen Großeltern. Und ich erinnere mich, als wir bei meinen Oma und Opa zu Hause waren und ich abends erzählte von Trapp Trapp der Trapper, Tripp Tripp der Indianer, und natürlich überhaupt nicht wusste, was ich da erzähle als Kind. Und meine Mutter dann sagte, der Guido ist müde, den bringe ich mal ins Bett. Das weiß ich noch wie heute. Also Otto ist toll, ich habe den kennenlernen dürfen. Mhm. Mein Highlight war natürlich, dass Otto mich irgendwann mal gefragt hat, wie eine Nummer von ihm weitergeht. Da ging es damals, Mama, ich mag mein Brechmittel nicht mehr. Und das wusste er nicht mehr so genau. Und dann hier kommt Kinderpsychologe Dr. Heinz Prügelpeitsch, so war das damals. Und das wusste Otto nicht und hat mich um Rat gefragt.
Bei Verstehen Sie Spaß?
Ja, es war auf dem Sofa. Und es gab auch mal eine Sendung zu Ehren von Otto Walkes, die, glaube ich, damals Johannes B. Kerner moderiert hat, wo wir Komiker vor Otto eine Otto-Nummer spielen mussten. Und er saß im Publikum.
Schwierig.
Und ich erinnere mich, dass ich auch auf seinem Wunsch hin diese Büttenrede, diese Reimrede damals gemacht hat und aber darum gebeten hatte, auch selber noch ein paar Strophen schreiben zu dürfen. Ja. Das wurde mir dann erlaubt und ich habe dann natürlich Otto auch gelobhudelt.
Ja.
Und er hat irgendwann, das war so mein persönliches Highlight, in einem Flieger, wo wir zusammen waren, mir sein neues Galeriebuch in die Hand gedrückt. Der ist ja
ein toller Maler.
Toller Maler, ja. Und hat da oben drauf, vorne drauf geschrieben, für Guido von deinem Fan Otto. Und dann habe ich geschrieben, das ist ganz toll, aber das ist leider falsch, weil das ist andersrum. Mhm. Und so bleibt es auch.
Ja, das ist bis heute toll.
Ach, das ist ein ganz, vor allen Dingen ein sehr scheuer, glaubt man gar nicht, zurückhaltender Mann, der natürlich explodiert auf der Bühne, aber sehr, das ist toll. Und dass man den kennenlernen darf oder durfte, das ist schon großartig.
Also war ein wichtiger, ein wichtiger Inspirator.
Ja, hundertprozentig.
Für dich schon in ganz jungen Jahren.
Ja.
Und wenn wir jetzt nochmal auf den Kölner Karneval schauen, ist für uns hier im Südwesten natürlich immer noch ein Mysterium.
Ja.
Wenn man mal in Köln da mitmacht, ist super, weil man halt total entgleisen darf. Also jetzt innerhalb aller, natürlich.
Wie der Schwabe entgleist.
Genau, wir.
Bitte. Ne?
Ja. Aber es ist eine Welt, die sich uns nicht ganz erschließt. Und was mich wirklich fasziniert, ist diese Leistung, die ihr Humoristen, Komiker, Musiker erbringt in dieser Session, wie ihr sagt.
Mhm.
Hast du wirklich an einem Wochenende mal, 35 Auftritte hingelegt?
Ja, ja. Das war mal mein absoluter Rekord. Freitags 10, ich glaube samstags 12 und sonntags 13 Auftritte.
Das ist so furchtbar, oder?
Das ist natürlich schon Fließband dann.
Ja.
Heute mache ich noch 8 maximal, wobei die Auftrittslänge...
8 am Tag.
Am Tag, ja.
Ist immer noch.
Mal 25 oder 30 Minuten ist schon lang. Also mein Soloprogramm bin ich 2 Stunden auf der Bühne, 2:15.
Ja.
Und da sind es dann zusammengerechnet irgendwie 4 Stunden.
Ja.
Das ist schon hart für die Stimme, für alles.
Ja.
In der Zeit trinke ich keinen Alkohol, versuche viel zu schlafen und nehme ganz viele Vitaminpräparate, um nicht krank zu werden.
Ja.
Aber das ist... Ja, körperlich anstrengend, aber auch eine große Herausforderung.
Ist das so, dass man, also du sagst Fließband, trotzdem ist es trotzdem befriedigend, wenn du merkst, du du hast dieses Publikum, das ja eigentlich abdriftet, weil der Alkohol immer mehr zuschlägt, je später der Tag oder der Abend, desto schwieriger wird es wahrscheinlich. Man denkt ja immer, Alkohol sei förderlich für den Humoristen, ist aber natürlich Quatsch. Ne?
Das ist interessant, ne? Das glauben ganz viele Leute.
Weil die werden ja dann selber so lustig.
Ja, ja, und man kennt das ja von sich selber, man hört dann nicht mehr zu.
Genau, wird selber laut.
Ja.
Das heißt, eine betrunkene Menge ist schwierig,
ja,
oder?
Absolut. Und wir reden da ja von in den großen Kölner Sälen oder den meisten Sälen, wo ich auftrete, von 1000 aufwärts Zuschauern. Und natürlich, da laufen ja auch noch Kellner rum.
Ja.
Und beim letzten Redner wird immer kassiert. Dann geht der auch noch hin laut. Was haben Sie? Warte mal, drei Viertel da so. Ja. Also das ist natürlich der Gegner, den wir da zu bekämpfen haben. Und das Handy auch, klar. Mhm. Ich gucke zwischendurch noch ein bisschen bei Insta und was erzählt denn der da? Mhm. Aber das ist eine super Schule.
Ja, die härteste wahrscheinlich.
Ja, für alles das, was man vor der Kamera und auch auf der Bühne machen will. Weil man muss eine unglaubliche Präsenz haben. Sehr schnell auf den Punkt kommen. Also das ist schon so, dass man innerhalb der ersten 60 Sekunden irgendwas machen muss, damit die Leute sagen, es lohnt sich zuzuhören.
Ja.
Timing lernt man da auf jeden Fall. Und es ist aber auch sehr gnadenlos. Also es haben viele Kollegen probiert aus dem Comedy-Bereich, die Karneval gesagt hat, das ist nichts für mich, weil das ist schon tough, wenn du 7-mal gefeiert wirst und der letzte um 0.20 Uhr läuft nicht so, wie man das möchte und ist kein guter Auftritt, damit ins Bett zu gehen.
Ja.
Man muss am nächsten Morgen wieder sagen, abschütteln und es geht wieder von null los. Mhm. Und dann ist vielleicht der erste toll, aber der dritte nicht und der siebte wieder super.
Entscheidet man das dann selber, ob man sozusagen gut war und ob es weitergehen kann? Oder stehen da hinten einfach auch sehr strenge Veranstalter, die sagen, okay, der Kanz hat jetzt von 8 Auftritten, waren 6 okay, aber die 2 am Schluss, schlecht. Die waren wirklich schlecht. Ich weiß nicht, ob wir den noch, also ist das so ein hartes Business?
Natürlich nicht. Ja, na klar, aber das ist so, dass wir 2 Jahre im Voraus buchen.
Ja.
Also das heißt, die Verträge werden jetzt im August geschrieben für 2028.
Ja.
Und das heißt, da ist ja noch gar nicht klar, wie ist der denn? Also jetzt kommt die nächste Karnevalszeit 2027, je nachdem, ob ich da gut bin oder nicht.
Ja.
Wir reden aber schon über das Jahr da drauf.
Ja, okay.
Und natürlich wird geguckt, wie funktionieren die denn? Mhm. Und es gibt leider Gottes, muss ich sagen, relativ wenig Humoristen, die sich das noch zutrauen und das machen. Und es sind sehr, sehr wenige. Und die liefern eigentlich richtig gut ab. Aber eine Gewissheit zu haben, ob ich nächstes Jahr lustig bin, habe ich auch nicht.
Nee, klar. Aber ich hätte jetzt, bei dir kann man sich schon drauf verlassen eigentlich.
Ja, hoffentlich. Eine gewisse,
aber es wundert mich jetzt, dass du sagst, da sind eigentlich zu wenige. Ich hätte jetzt gedacht, dass da unglaublicher Zulauf ist und das alle wollen.
Nee, nein. Weil es schwierig ist. Es ist schon so, wenn man heute in der Comedy-Branche guckt, gibt es viele, ganz viele junge und tolle Comedians, die auch in ihrer Bubble gehypt werden, die durch ihren Social-Media-Account auf einmal Hallen spielen nach 2 Jahren, wo auf einmal 5000 Leute kommen, die man vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hat, die aber ihren eigenen Sender haben. Mhm. So. Mhm. Und es vielleicht ein bisschen einfacher ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass Comedy einfach ist und Karneval nicht. Mhm. Aber Karneval in Köln ist schon knallhart. Und wenn da jemand kommt, den die Leute vielleicht nicht kennen, und es ist auch sehr konservativ zum Teil, dann gibt es vielleicht am Anfang so einen kleinen Welpenschutz, aber dann wird gesagt, wann liefert der Jörg denn ab? Jetzt hat er erzählt, aber so doll ist vielleicht nicht.
Wahnsinn.
Und das ist schade.
Ja.
Und das habe ich damals anders erleben dürfen.
Mhm. Hast du, weil wir gerade über das betrunkene Publikum gesprochen haben, hast du mal abgebrochen?
Na klar, logisch, das hat jeder. Also,
echt jetzt?
Ja, natürlich, auf jeden Fall.
Was sagst du dann?
Naja,
viel Spaß noch.
Ich habe das erlebt, es gibt ja im Karneval, das ist ja auch, gibt es ja auch nicht überall, es gibt ja nur Männer, es gibt nur Frauen und es gibt gemischt.
Ja.
So, nur Männer, wir nennen das Herrensitzung, sitzen meinetwegen sonntags morgens 1200 Jungs, die aber auch vorher schon ein bisschen Durst hatten. bei Männern funktioniert es meistens so, es gibt ein Alpha-Männchen.
Ja.
Das ist im besten Fall der Onkel, der da auf der Bühne steht, am Mikrofon. Und vielleicht auch da unten so ein paar Lustige, die auch mal so einen Zwischenruf haben, wo du sagst, alles klar, wir können uns jetzt hier mal befassen mit dir. Und dann funktioniert es in der Regel.
Ja.
Frauen Und da gibt es Formate bis 2500 Frauen mhm. in einem großen Zelt. Sind natürlich höflicher als Männer, ja. glauben aber, sich mit der besten Freundin beschäftigen zu können und dem blonden Herrn da oben zuhören zu können. Was auch nicht immer so einfach ist. Mhm. Also bei mir ist natürlich schon öfter passiert, also Herrensitzung weiß ich noch, das ist auch schon lange her, da hat waren die laut und betrunken, dann ja. schoss der erste FC Köln noch ein Tor, da hatte einer, glaube ich, weiß gar nicht, ob das Handy schon war oder Radio, ich glaube, das ist noch ja, länger her. Gott, ja. Und dann war da eine eigene Party und ja. ich habe, glaube ich, nach 6,5 Minuten gesagt, so Freunde, alles klar, ich bin los. Und bin raus und habe dann auch diskutiert, ob ich überhaupt Gage bekomme, das weiß ich noch. Ja. Und habe dem Mann, der mir da den Scheck damals noch nicht geben wollte, gesagt, ja, aber hör mal, ich habe doch jetzt hier alles versucht. Und ja. Da war ich noch sehr unerfahren und habe, glaube ich, mein Geld bekommen. 200 Mark waren es, glaube ich, ja. in Gage. Aber das ist schon ganz oft passiert.
Und da schleicht man dann, also empfindest du sowas, du hast gesagt, ist schon länger her, ja. Empfindet man es als Niederlage ja. oder kann man einfach sagen, okay, das ist sozusagen ein strukturelles Problem. Kannst du nichts machen, passiert auch den
ja,
schönsten und
ja, aber
besten.
Es ist eine Niederlage, ganz klar. Ja. Es ist eine Niederlage und interessanterweise, egal wie etabliert Leute sind auf einer ja. Bühne. Ich würde das gar nicht auf Karneval beziehen, sondern egal, auf welcher Bühne, ob das mhm. jetzt Musiker sind. Das Publikum ist so feinfühlig ja. und merkt sofort, was da passiert. Ich weiß nicht genau, wie es geht. Vielleicht ja. sind das auch Hormone, die da ausgetauscht werden. Ja. Es ist meistens so, dass das Publikum meinetwegen unruhig ist und nicht mhm. zuhört. Der Protagonist auf der Bühne wird nervös, mhm. weil er merkt, funktioniert nicht. Mhm. In der Regel wird man schneller. Mhm. Timing
geht flöten,
weil ja. man zu einer sicheren Pointe kommen will, weil die funktioniert immer. Ja. Die nächste Pointe, die ja immer funktioniert, funktioniert auch nicht. Leute merken, es geht nicht. Ja. Der da vorne wird nervöser. Die Leute werden lauter und das schaukelt sich hoch. Mhm. Und das manifestiert sich in unterschiedlichen Dingen. Manche Leute kriegen Schwitzen an den Füßen oder so. Das gibt's Kollegen, die sagen, ich habe Wasser in den Schuhen stehen, sagt man so. Oder hektische Flecken, sonst irgendwas. Ja, ja. Und da gibt einem vielleicht die Erfahrung ein bisschen mehr Ruhe zu sagen, nee, du musst das genau andersrum machen, kontraproduktiv. Ja. Du musst langsamer werden. Versuch jetzt, dir die nochmal irgendwie anders zu holen. Und das ist super spannend. Psychologisch, wenn man nicht auf der Bühne steht und das beobachtet, aber wenn man selber
die
da
Hölle,
steht, ist es schon, merkt man schon, ruhig.
Ja. Wirklich sehr, sehr interessant und mir tun allen, also alle, die sowas erleben müssen, tun mir wahnsinnig leid.
Ja, aber da kriegt man ja Geld für. Das ist ja ein Job,
den man weiß, wo man hingeht. Das ist ja nicht so.
Und es gibt Sachen, die sind schwer und andere Sachen, wo man vielleicht das Gefühl hat, das geht einfacher. Mhm. Ja, aber die Challenge ist schon, das zu schaffen. Und das ist das, was Leute aus dem Karneval, wie soll man sagen, wir trauen uns sicherlich Sachen zu, die vielleicht nicht alle Kollegen machen wollen würden und auch Firmenveranstaltungen, die ich super gerne seit 35 Jahren mache, sind deswegen schwer, weil da steht jetzt nicht unbedingt im Programm bei Siemens oder bei Bosch oder bei Porsche, wie auch immer, tritt jetzt der Herr Kanz auf. Mhm. Das heißt, die sind bei irgendeiner Firmenveranstaltung, da kommt jetzt jemand und sagt, ich belustige euch jetzt mal oder moderiere den Abend. Und auch da ist die Challenge, wie kriege ich die und wie schnell kriege ich die? Ja. Also Ehrgeiz ist natürlich ein Thema, was mich antreibt.
Ja, höre ich raus. Jetzt hast du gesagt, während des Karnevals und während dieser sehr verdichteten Arbeit, da trinkst du nicht, da bist du sehr diszipliniert.
Ja.
Gibt es auch Phasen, in denen du dann sagst, okay, jetzt darf auch der Guido die Sau rauslassen. Machst du das noch? Also bist du jetzt, wir haben ja vorhin mal geredet über unser Alter, unser biblisches mit Mitte 50. Ja. Lässt du manchmal noch so richtig laufen? Also, dass du sagst, jetzt ist wirklich mal alles egal?
Und ja, das muss man ja, glaube ich, so ein Ventil. Ja. Also, das ist natürlich heutzutage im Zeitalter von Social Media, muss man ja gucken, wo man sowas vielleicht macht.
Ja, du schon.
Aber, dass man im Urlaub sagt, wie viel haben wir jetzt? Och, 12, Jörg. Ja. Aber wo Fläche so Weißwein können wir jetzt mal aufmachen. Ja. Also das finde ich total legitim. Mhm. Und es ist schon so, es gibt ja den berühmten Spruch, auf jeder Bühne lässt man einen Teil von sich.
Ja.
Da ist schon was dran. Also diese Energie, dieser Energiehaushalt, das merke ich jetzt auf Tournee auch. Wenn man jeden Abend alleine, man ist ja alleine auf der Bühne, versucht die Leute zu bespaßen Und das funktioniert auch gut. Man kriegt zwar auch viel wieder, ist aber danach schon so, dass man nach so einem Abend sagt, wow, energetisch. Und dann, wenn man das eine Woche macht, das ist schon anstrengend. Ja. Und dann irgendwie mal aufzutanken und auch mal sagen, ich trinke mir jetzt auch mal ein Bier, finde ich schon wichtig.
Und bist du dann, also ich kenne das auch, dieses Loslassen ist wichtig, aber was bei mir zugenommen hat, ist das Bereuen am nächsten Tag. Weil dann denke, habe ich wieder die ganzen Artikel im Kopf, irgendwie hier gesund da und aufpassen da und so. Das ist, und ich kann mich da schlecht dagegen wehren, dass ich am nächsten Tag dann denke, so, Mann, war es jetzt wirklich nötig? Und es ist schade eigentlich, weil der Abend davor toll war.
Aber da muss man sich ja, also Gamma-GT-Wert ist ja so ein...
ist in Ordnung.
Ja, bei mir auch. Ist das ist ja so ein Running Gag zwischen Freunden von mir, der Bierwert nennt man den, um dann zu gucken, wenn ich da einmal oder zweimal im Jahr das große Blutbild mache, wie sieht denn dein Gamma-GT-Wert? Als mein Hausarzt sagte irgendwann mal, das ist fast, wie hatte er gesagt, das ist Kleinkindniveau. Ja. Also man hat ja gelernt, dass größere Pausen der Leber ganz gut tun.
Ja.
Und wenn man das nicht regelmäßig macht, also ich trinke jetzt nicht jeden Abend eine Pulle Wein, sondern dann mal... Und dann vielleicht auch mal richtig und dann auch mal große Pausen ist, glaube ich, ganz okay.
Ja. Nee, ist schade, dass man sich da manchmal durch dieses zu viel Nachgrübeln dann eigentlich so ein bisschen den Genuss nimmt. Naja, habe ich bei mir entdeckt jetzt halt. Durch dieses Ding, dass man sagt, man möchte auch gesund alt werden, die Familie und so. Man hat ja eine Verantwortung.
Ja, hast du das ja auf auch, jeden Fall, das stimmt. Auch.
Und da ist man natürlich nicht mehr ganz so, der Leichtsinn
ist nicht mehr gut, so. Okay, aber das auch zwei Tage hintereinander ist auch schwer. Also das wird ja auch schwerer in unserem Alter.
Das stimmt. Komische Zeiten heißt dein Programm, schönes Programm, und die Zeiten sind natürlich komisch. Also diese schöne Doppeldeutigkeit. Ja. Du bist damit schon ein bisschen auf Tour, aber nächstes Jahr glaube ich auch noch. Ne?
In der Regel spiele ich ein Programm 3 Jahre.
Ja.
Und ich habe noch nie so einen Titel gehabt, der so gut gepasst hat, weil sowohl in der aktuellen Weltlage ist es merkwürdig und ich erlebe ganz viele Leute, die so ferngesteuert sind, wo ich immer frage, was hat sich da verändert? Mhm. Genau wie man morgens wach wird und sich denkt, was hat dein Comedy-Kollege Donald Trump denn jetzt schon wieder gemacht? Also das ist schwer, Schritt zu halten als Komiker, der aktuell arbeiten möchte. Okay, jetzt passiert schon wieder das. Ja, wir hatten angekündigt ein super Wahljahr mit 5 Landtagswahlen. Jetzt kommt Timmy dazu, der Wal. Und dieses Tier, und ich bin ein Walfreund, habt ihr auch
sind wir alle
in Neuseeland live angeguckt. Das, wirklich, das macht ja was mit einem. Ja. Aber dass dieses Tier... auf dieser Sandbank, also Deutschland medienmäßig so beherrscht, hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Nee. Und das sind so Sachen, die diesen Irrsinn natürlich im normalen Leben zeigen. Das mache ich auf der Bühne und das macht mir großen Spaß.
Ja. Merkt man auch.
Ja.
Merkt man wirklich.
Ja.
Guido, ich danke dir, dass du da warst. Und wünsche dir einfach für die Tour und dann natürlich auch wieder für Karneval, aber vor allem auch mit deiner Familie, wir haben ja schon gesagt.
Das ist wichtig.
Wir haben da ähnlich gelagerte Herausforderungen zu bestehen, aber auch da hilft Humor. Habe ich wirklich, also Humor entschärft so viel.
Natürlich, das ist ein super Mittel. Jetzt kann ich ja meine Frage noch stellen.
Ja.
Du bist ja schon 55, ich ja...
Ich bin 56 geworden. Ja.
Okay, also ich bin ja noch nicht 55. Ja. Hast du muss ich mir was einstellen?
Ich habe... tatsächlich, die Rückenschmerzen sind tatsächlich schlimmer geworden.
Ja.
Es ist komisch. Also tatsächlich jetzt so jedes Jahr bringt irgendwas dazu.
Das habe ich nicht.
Also jedes Jahr springt ein Wirbel noch irgendwie in den Wirbelkanal zurück. Bitte?
Duoball.
Was ist das
denn? Das ist so ein Gerät, was aussieht wie ein Knochen.
Ah, da drauf rum.
Wo ich jeden Morgen drauf liege und ein paar Übungen mache. Also Rücken finde ich ganz gut. Da habe ich keine Probleme.
Ah. Jetzt sind wir da im Bereich Altherren-Gesundheitstipps. Finde ich gut.
Ja, aber leider Gottes reden wir Männer zum Teil zu wenig darüber.
Ja, stimmt auch.
Und ich erlebe, damit halte ich dann auch die Klappe, dass man, wenn man heute so mit ein paar Jungs zusammensitzt, sich über so Zahlen unterhält, früher war das ja alles über 200 waren Autos, also Reifengröße, Geschwindigkeit PS. Und heute, wenn jemand sagt, boah, 230, dann sage ich, hast du hohe Cholesterinwerte, pass ein bisschen auf. Ja. Nimmst du jetzt auch schon Cholesterinsenker? Und mittlerweile kenne ich sogar mein Medikament, Rosuvastatin. 5 Milligramm abends, alles besser verstoffwechselt wird.
Mir ist, glaube ich, Atorvastatin, aber auch 5 Milligramm wirkt auch super. Und beim PSA-Wert, aber den lassen wir jetzt raus.
Ist auch super.
Ist auch gut, wichtige Themen.
Wahnsinn, Guido,
ich danke dir, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute, auch beruflich, auch gesundheitlich.
Auch gesundheitlich.
Tschüss.
Ciao.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD Mediathek. SWR 4.